Universität Hamburg.
Eigentlich schließt das jetzt wunderbar an meine Vorläuferin an. Es geht eigentlich auch um emotionale Anteilnahme am Film, wenn auch hier am Science-Fiction-Film das Thema ist, wie Sie sehen und auch gehört haben, James Camerons Avatar. Ein Film, der, wie Sie alle wissen, unglaublich erfolgreich war, sämtliche Rekorde gebrochen, der aber auch eigentlich schon von Anfang an in Kritiken teilweise sehr dafür kritisiert wurde, dass die Story langweilig oder absehbar sei. Ich möchte nun zwar nicht auf inhaltliche Aspekte eingehen, sondern auf formale und ästhetische, aber ich glaube, dass ich diese Enttäuschung, die mancherorts zu verspüren war, auch ein bisschen miterklären kann. Und dabei werden die Navi, die blauen Ureinwohner des Planeten Pandora, die ja digital erzeugt wurden, im Vordergrund stehen. Und ich habe eine Art theoretischen Zweischritt vor oder Doppelsprung. Ich werde zuerst kurz darlegen mein Verfremdungskonzept, wie ich es in meiner Dissertation von 2007 entwickelt habe. Und ich werde dann für die digitalen Figuren auf die Habilitationsschrift einer Kollegin von mir eingehen, auf Visual Effects von Barbara Flückiger. Und ich werde dann diese beiden Ansätze kombinieren und schauen, was ergibt das für die Navi in Avatar. Zuerst sehr kompakt, was verstehe ich unter Verfremdung und Naturalisierung? Der Begriff Verfremdung wurde ja von Darko Suvin 1979 in die Science-Fiction-Theorie eingeführt. Er hat damals in der Poetik der Science-Fiction die Science-Fiction als Gattung der erkenntnisbezogenen Verfremdung definiert. Und seither ist dieses Konzept, gehört seither zum Kernbestand der Science-Fiction-Forschung. Und was ich in meiner Dissertation unter anderem unternommen habe, ist, dass ich versucht habe, dieses Konzept ein bisschen abzuklopfen und ich habe es dann komplett umgebaut und es ist nicht mehr viel vom Ursprünglichen übrig. Und das versuche ich jetzt ganz kurz darzulegen. Suvin sagt, dass Verfremdung der formale Rahmen der Science-Fiction bildet. Und Verfremdung im Sinne der russischen Formalisten oder auch im Sinne von Bertolt Brecht ist eigentlich immer die ungewohnte Darstellung von etwas Bekannten. Also ein Alltagsgegenstand wie ein Tisch oder ein Stuhl wird auf eine Art und Weise dargestellt, dass er ungewohnt erscheint und dass wir ihn neu wiedersehen. Wenn wir jetzt nun schauen, was in der Science-Fiction geschieht, bei typischen Science-Fiction-Nova wie einem Raumschiff oder einem außerirdischen Monster, dann wird er entgegen dem, was Suvin sagt, eigentlich nie verfremdet. Denn ein außerirdisches Monster ist nicht etwas, was wir aus unserer Alltagswelt kennen, normalerweise zumindest nicht, und insofern kann da auch gar keine verfremdete Darstellung stattfinden. Ganz im Gegenteil, was in der Science-Fiction geschieht, ist, dass das Novum auf eine Art und Weise dargestellt wird, dass wir es als realitätskompatibel akzeptieren können, dass der wunderbare Charakter, Uwe Durst wird da sicher sehr interessiert sein, dass der wunderbare Charakter nicht sofort kenntlich wird, dass es als grundsätzlich möglich technisch machbar erscheint. Und diese formale Grundoperation bezeichne ich als Naturalisierung. Und Naturalisierung ist in diesem Sinne genau das Gegenteil von Verfremdung. Es wird nicht das Bekannte fremd gemacht, sondern vielmehr wird das Fremde so dargestellt, dass es als bekannt, als mit unserer Welt grundsätzlich kompatibel erscheint. Also das Novum wird naturalisiert, das heißt, es wird als wissenschaftlich-technisch plausibel dargestellt. Und die Betonung ist hier eben auf der Darstellung. Es geht überhaupt nicht darum, ob dieses Ding wirklich möglich ist oder nicht, sondern es geht einzig darum, ob das den Anschein hat, dass es möglich sein könnte. Nun ist der Science-Fiction-Verfremdung aber nicht völlig fremd. Es gibt einen Effekt, der durchaus analog ist mit dem, was Suvin beschreibt. Dadurch, dass das Novum ja immer etwas Unmögliches, Wunderbares ist, es aber in einem realistischen Kontext auftaucht und naturalisiert wird, entsteht immer ein Konflikt. Wir haben zwei Systeme, zwei Welten, die da aufeinandertreffen und daraus kann dann eine verfremdende Wirkung entstehen. Diese verfremdende Wirkung ist aber, und das ist der große Unterschied zur Verfremdung im Sinne der russischen Formalisten, vollzieht sich nicht auf der formalen Ebene, sondern diese Verfremdung vollzieht sich auf der Ebene der Handlung innerhalb der Diegese. Und deshalb spreche ich hier auch von diegetischer Verfremdung, die aus dem Zusammenprall widersprüchlicher Elemente auf der Handlungsebene entsteht. Ich möchte das an einem ganz kurzen Beispiel demonstrieren. Ein Film, den Sie sicher alle kennen, The Incredible Shrinking Man von Jack Arnold aus dem Jahre 1957. Der Protagonist ist hier durch atomare Verstrahlung auf Däumlingsgröße geschrumpft, was diverse Probleme mit sich bringt. Ups. was wir hier sehen, dieser däumlingsgroße Mann, das ist nun nicht die verfremdete Darstellung eines normalen Mannes, sondern dieser Mann, also das ist nicht die verfremdete Darstellung eines normalen Mannes, sondern das ist eine quasi realistische Darstellung eines geschrumpften Mannes. Also es geht nicht darum, dass wir hier etwas haben, etwas Alltägliches, was ungewöhnlich dargestellt wird, sondern ganz im Gegenteil, hier wird etwas Unmögliches als alltäglich dargestellt. Wir haben hier aber sehr wohl eine verfremdende Wirkung, dass nämlich normale Gegenstände wie ein Stuhlbein oder hier diese Sessel im Hintergrund plötzlich groß sind wie Wolkenkratzer oder dass aus einer harmlosen Hauskatze ein gefährliches Monster wird. Aber eben diese Verfremdungswirkung entsteht aus der Handlung, aus der Diegese und ist nicht primär ein formaler Vorgang. Ich habe hier auch bewusst ein Beispiel genommen mit Größenunterschieden, weil das für Avatar wichtig sein wird. Das zentrale Novum von Avatar ist, ich habe das schon erwähnt, das sind die Navi, die blauen Einwohner des Planeten Pandora. Die Navi sind ungefähr anderthalb bis doppelt so groß wie wir Menschen, haben blaue Haut, haben einen Schwanz, spitze Ohren und auch sonst unterscheidet sich ihr Körper in vielen Details vom Menschenkörper. Also die Grundform ist zwar gleich, aber die ganze Körpergeometrie ist eine andere. Und hier bietet sich nun ein Übergang zur Habilitation von Barbara Flückiger an. In ihrem Buch Visual Effects macht sie eine Art Auslegeordnung der verschiedenen Verfahren digitaler Bilderzeugung. Und einerseits erklärt sie da die technischen Verfahren zugleich, aber auch untersucht sie, was das formal, ästhetisch und auch für die Rezeption bedeutet. Und in einem zentralen Kapitel geht es dabei auch um digitale Figuren. Und Flückiger schreibt, dass der menschliche Körper, die Darstellung des menschlichen Körpers, eigentlich eine regelrechte Obsession in der Entwicklung der CGI von Anfang an war. Man hat schon sehr früh versucht, überzeugende digitale Figuren zu zeigen oder herzustellen. Und das ist eigentlich sehr erstaunlich, denn der menschliche Körper ist besonders ungeeignet für digitale Bilder. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Haut und Haare technisch äußerst anspruchsvoll sind und auch heute noch, auch für modernste Rechner sind das immer noch etwas, also da kommt immer noch an die Grenze der Leistungsfähigkeit hier, das überzeugend zu zeigen. Und das andere Hauptproblem hängt mit der Rezeption zusammen, dass wir alle von klein auf Spezialisten sind im Erkennen von Menschen. Das Lesen und Interpretieren von Gestik und Mimik ist etwas, was wir vom ersten Tag an tun. Und darum sind wir auch besonders empfindlich, wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn schon kleinste Einzelheiten in der Mimik der Figuren nicht korrekt ist. Und es ist deshalb auch nicht erstaunlich, wenn wir uns die Geschichte der digitalen Figuren anschauen, jetzt im Realspielfilm, dass die gelungenen Beispiele fast immer betont unmenschlich waren. Zum Beispiel der T-1000 in Terminator 2, der ist aus flüssigem Metall und kann jede Form annehmen, da wird die Schwäche gewissermaßen zur Stärke gemacht und es wird das Unmenschliche wird betont und damit kann dann auch das effektiv eingesetzt werden und kann eine Wirkung erzeugt werden. Da ist ganz klar, das ist kein Mensch, auch wenn der vielleicht teilweise wie ein Mensch aussehen mag. Flückiger untersucht dann ein Fallbeispiel ausführlich, und zwar Gollum von Lord of the Rings. Das passt ja sehr gut, denn Gollum ist eigentlich die erste digitale Figur, die gemäß allgemeinem Konsens wirklich funktioniert hat. Sowohl bei den Kritiken, als auch bei den Visual Effects Experten, als auch beim Publikum war man sich weitgehend einig. Hier haben wir nun eine digitale Figur, die wirklich überzeugt. Und gemäß Flückiger sind dafür nicht nur oder nicht einmal nur primär technische Aspekte ausschlaggebend, sondern gemäß ihrer Argumentation, die mich sehr überzeugt, sind dafür zwei andere Aspekte mindestens so wichtig. Das eine ist die narrative Einbindung. Welche Funktion hat diese Figur innerhalb der Handlung? Hat die eine Vorgeschichte, eine Backstory? Liegt da eine interessante, glaubhafte Persönlichkeitsstruktur vor? Mit anderen Worten, interessiert uns diese Figur als Figur überhaupt? Also das sind dann wirklich viel mehr eigentlich narrative Aspekte. Und schauen wir uns mal an, wie das in Avatar gemacht wird, die narrative Einbindung. Auffallend ist schon mal, wie sorgfältig und behutsam wir als Zuschauer in Avatar an die Navi herangeführt werden. Wir entdecken die Navi gewissermaßen gemeinsam mit den Protagonisten. Wir werden nicht einfach in diese Welt hineingeworfen, sondern über mehrere Stufen werden wir herangeführt. Zuerst entdecken wir gemeinsam mit dem Protagonisten Jake überhaupt den Navi bzw. den Avatar-Körper. Den probiert er aus und erst wenn er sich in seinem Körper zu Hause fühlt und wir als Zuschauer auch ungefähr wissen, wie dieser Körper funktioniert, findet überhaupt erst der erste Kontakt mit einer echten Navi, mit Neytiri statt. Also wir werden wirklich von ihm herangeführt. Und was dann ganz auffallend ist, ist, dass nach dieser Einführungsphase Navi und Menschen fast vollständig voneinander getrennt sind. Es gibt im ganzen Film sehr wenige Szenen, in denen Menschen und Navi wirklich miteinander interagieren. Es gibt es zu Beginn, eben als Jake den Körper neu entdeckt, und dann am Ende, aber auch da ist der größte Teil, sind Kampfszenen, in denen zum Beispiel der Größenunterschied überhaupt nicht zur Geltung kommt. Denn die Menschen sind in Helikoptern unterwegs oder in Kampfrobotern, die Navi, die reiten oder fliegen. Wir haben da eigentlich kaum Zeit, diese Körper wirklich nebeneinander zu stellen und miteinander zu vergleichen. Und es gibt im ganzen Film sehr wenige Einstellungen, in denen Navi und Menschen wirklich im gleichen Bild zu sehen sind. Und auch damit zusammenhängend ist, dass Jake immer den passenden Körper für die jeweilige Umgebung hat. Wenn er bei den Menschen ist, ist er ein Mensch. Wenn er bei den Navi ist, ist er ein Avatar. Und er ist ja wirklich unser Hauptzugang in diese Welt. Und ich möchte das kurz an zwei Szenen am Ende des Films illustrieren, die unmittelbar hintereinander sind. Und achten Sie mal drauf, wie hier die Größenunterschiede dieser Figuren betont, respektive nicht betont werden. Erkennt man da was? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann mich noch gut erinnern, als ich diese Szene im Kino zum ersten Mal gesehen habe, war ich regelrecht schockiert und mein Gedanke war, ach ja, stimmt, die sind ja viel größer. Also hier am Ende, wenn die Menschen abziehen, die Bösewichte gehen, dann wird dieser Unterschied noch einmal betont. Hingegen unmittelbar in der Szene vorher, die ja eine sehr emotionale Liebesszene ist, hier ist dieser Unterschied praktisch nicht auszumachen. Und das ist eigentlich umso erstaunlicher, das ist zum ersten Mal im ganzen Film, dass Neytiri Jake in einem menschlichen Körper sieht. Das scheint sie überhaupt nicht zu irritieren, kein Moment. Nicht nur irritiert es sie nicht, es irritiert auch uns nicht, weil sie hier so inszeniert ist, dass dieser Größenunterschied fast nicht auffällt. Ich weiß nur nicht, ob das nur an der Körperhaltung liegt oder ob man sie hier noch zusätzlich ein bisschen digital geschrumpft hat, aber der Größenunterschied wird hier wirklich minimiert, weil es ja auch um den emotionalen Kontakt zwischen diesen beiden Figuren geht. Also narrative Einbindung, das eine Aspekt, und ein anderer sehr interessanter Aspekt, den Flückiger noch hervorhebt, ist, was sie außerfilmische Präsenz nennt. Im Falle von Lord of the Rings wurde Gollum ja nicht komplett digital am Computer erzeugt, sondern da wurde ein sogenannter Proxy eingesetzt. Das heißt, ein Schauspieler, Andy Serkis, hat alle Bewegungen von Gollum vor der Kamera gespielt. Diese Bewegungen wurden mittels Motion Capture erfasst und diese Motion Capture Daten waren dann die Basis der Arbeit der Visual Effects Experten. Und was auffallend ist, dass die Leistung von Andy Serkis in der Medienkampagne für den Film sehr stark hervorgehoben wurde. Es gibt sehr viele Statements von Regisseur Jackson, in denen er sagt, Serkis hat einen ganz wichtigen Beitrag zu dieser Figur geleistet. Ohne den wäre dieser Gollum anders geworden. Seine schauspielerische Leistung war entscheidend. Und Flückiger argumentiert nun, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, der uns Zuschauern den Zugang zu dieser Figur erleichtert. Indem das nun nicht eine rein digitale, virtuelle Figur ist, sondern indem wir sie an einem real existierenden Schauspieler, den es tatsächlich gibt, festmachen können. Schauspieler sind ja sicher das wichtigste Moment für empathische Anteilnahme im Film. Und hier soll nun via die Leistung von Andy Serkis auch das mit digitalen Figuren möglich sein. Bei Avatar nun wurde was ganz Ähnliches gemacht, nur wurde das Verfahren noch weitergetrieben. Auch hier wurden Proxys eingesetzt. Allerdings gab es zwei entscheidende Neuerungen im Gegensatz oder im Vergleich zu Gollum. Einerseits hatten die Schauspieler auch noch kleine Kameras vor dem Gesicht, die Mimik erfasst haben. Und zum anderen wurde, während bei Lord of the Rings zuerst Serkis gefilmt wurde und das dann nachher verarbeitet wurde, geschah diese Verarbeitung beim Dreh von Avatar in Echtzeit. James Cameron hatte eine sogenannte virtuelle Kamera, das ist eigentlich ein bewegungsempfindlicher Monitor, auf der er bereits die umgerechneten Daten sah. Also jetzt sehr vereinfacht gesagt, wenn da ein Schauspieler gelächelt hat, dann hat Cameron verzögerungsfrei auf seinen Monitor einen lächelnden Navi gesehen. Und die Behauptung, die da dahinter ist, ist natürlich, das sind eigentlich gar keine CGIs mehr. Das sind die Schauspieler, die da am Werk sind. Und nicht ganz zufällig spricht Cameron auch immer bewusst von Performance Capture und nicht von Motion Capture. Also da werden nicht nur Bewegungen erfasst, sondern da wird tatsächlich die Leistung der Schauspieler erfasst. Und eines von vielen Zitaten in diesem Zusammenhang: Wir kriegen 100% von dem, was der Schauspieler tut. Nun, das ist die offizielle Variante gemäß Presseheft. In Wirklichkeit ist alles ein bisschen komplizierter. Und das sehen wir nur schon, wenn wir diese beiden Gesichter vergleichen, die Schauspielerin Zoe Saldana und Neytiri. An diesen Gesichtern ist eigentlich nichts gleich. Also am prägnantesten sicher die Nase, die typische Navi-Nase ist flach und breit. Spitze Ohren gibt es auch nicht, die Augen sind viel größer, liegen weit auseinander, der Mund ist anders, die gesamte Kopfform ist anders. Und wenn wir das anschauen, dann wird es Sie wahrscheinlich nicht erstaunen, wenn ich Ihnen sage, dass tatsächlich nachher noch ein Heer von Visual Effects Experten an der Arbeit war, die diese Daten dann wirklich in die endgültige Form gebracht haben. Was Cameron auf seinem Bildschirm gesehen hat, das war mehr so eine Frühzeit-Nintendo-Grafik, die mit dem Schlussergebnis eigentlich nicht zu vergleichen ist. Das Ganze wird noch auffälliger, wenn wir nun diese beiden Gesichter vergleichen mit der Rolle von Sigourney Weaver. Sigourney Weaver spielt in dem Film ja sowohl ein Mensch als auch ein Avatar, und da sehen wir nun plötzlich, dass die typische Avatar-Nase ist verschwunden. Stattdessen haben wir die markante spitze und schmale Nase von Sigourney Weaver. Und der Grund dafür ist, glaube ich, sehr klar. Einerseits haben wir es hier mit einer Figur zu tun, die eben auch als Mensch zu sehen ist. Also es muss eine Konstanz geschaffen werden zwischen Mensch und Avatar. Und zugleich haben wir es hier eben auch mit einer sehr berühmten Schauspielerin zu tun, die gerade für das Science-Fiction-Genre sehr wichtig ist. Also die muss auf jeden Fall erkennbar sein. Aus der Handlung heraus ist es natürlich vollkommen unsinnig. Warum soll sein Avatar aussehen wie der Mensch, der ihn steuert? Es wird zwar gesagt, dass sie genetisch kompatibel sein müssten, aber wieso müssen die gleichen Gesichtszüge haben? Also die haben ja auch, Mensch hat ja auch keinen Schwanz, und dennoch haben diese Avatar einen Schwanz. Also es gibt an sich keine wirklich plausible Begründung, dass die ähnlich aussehen, außer eben, dass hier auch die außerfilmische Präsenz betont werden soll. Wenn man all diese Dinge zusammennimmt, die Flückiger da beschreibt, dann ist das eigentlich nichts anderes als Naturalisierung, was da betrieben wird. Der Film verwendet sehr viel Energie darauf, dass diese Figuren nicht fremd erscheinen, dass wir sie akzeptieren können, dass wir nicht von ihnen zurückgestoßen werden. Und das Interessante ist nun, dass die Naturalisierung hier so weit betrieben wird und eigentlich so ausschließlich betrieben wird, dass dadurch eigentlich fast keine Verfremdung mehr geschieht. Im Gegenteil, der Film meidet Verfremdung eigentlich wie die Pest. Es werden eben Menschen und Navi sind fast nie gleichzeitig im Bild zu sehen. Und man kann eigentlich als Fazit sagen, dass Avatar ist so sehr darum bemüht, glaubhafte, nichtmenschliche Figuren zu zeigen, mit denen der Zuschauer empathisch einfühlen kann, dass er dadurch einen Großteil seines Verfremdungspotenzials verschenkt. Man überlege sich nur mal ganz kurz, wie dieser Film wäre, wenn die Hauptfigur kein Avatar wäre, sondern ein Mensch, der da unter die Navi käme. Das wäre ein komplett anderer Film, das wäre sicher auch ein sehr viel verstörenderer Film. Und wahrscheinlich ist auch das nicht zufällig, der Film hat, ich weiß nicht, 300, 400 Millionen gekostet. Mit verstörenden Filmen ist die Chance, dieses Geld wieder einzuspielen, sehr viel geringer. Und das dürfte wahrscheinlich der Grund sein, warum dieser Film wirklich ganz bewusst Verfremdung vermeidet. Vielen Dank.